Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast jetzt für jeden von uns ein Wort bereit. Du, Herr, du weißt, was jeder Einzelne von uns jetzt ganz persönlich braucht. Du kennst uns durch und durch, mit all unseren Gedanken, mit all den Sorgen, den Problemen und unseren Freuden. Rede du jetzt zu uns, rede du zu jedem Einzelnen persönlich. Nutze du meine menschlichen Worte und lass mich nur deine Stimme sein. Rede zu jedem Einzelnen ganz persönlich und sei du mit deinem Heiligen Geist bei uns, dass wir dein Wort mit offenen Ohren und offenem Herzen hören und annehmen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, 1995, da kam eine ganz berühmte Werbung ins Fernsehen. Die Werbung, die war von der Sparkasse. Zwei Männer treffen sich in einem Restaurant. Herr Schober und Herr Schröder. Und offenbar haben die sich lange nicht gesehen. Und dann mussten die so sich gegenseitig erzählen, was sie nicht alles Tolles erlebt haben, was sie nicht alles Tolles gemacht haben und wie toll sie doch sind. Und der Erste zieht dann Fotos aus der Tasche und knallt so auf den Tisch. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und das Gegenüber muss natürlich mitmachen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferde und meine Pferdepflegerinnen. Die Werbung ist legendär. Wer kennt die? Vor einem Jahr ungefähr gab es eine Neuauflage. So gut ist die wohl offensichtlich gelaufen. Die Werbung ist legendär und lustig, weil sie genau unsere Natur widerspiegelt. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Wir Menschen sind so. Wir wollen uns gegenseitig übertrumpfen. Wir wollen immer besser sein, wichtiger sein, größer sein. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist denn eigentlich groß? Wann ist man groß? Wer ist groß? Politiker? Ärzte? Nobelpreisträger? Millionäre? Leute, die ein Amt haben? In der Politik? Oder in der Gesellschaft? Oder in der Kirche? Muhammad Ali hat mal irgendwann gesagt, ich bin der Größte. Gibt es, glaube ich, auch ein Buch dazu heißt. Dreimal Schwergewichtsweltmeister. Aber reicht das, um der Größte zu sein? In dem Text für heute geht es genau um die Frage, das ist jetzt nicht der Evangeliumstext, aber geht auch um Kinder. Die Geschichte von heute steht bei Matthäus 18, aber in allen synoptischen Evangelien, auch bei Markus und bei Lukas, ziemlich identisch mit ein paar kleinen Änderungen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Jesus war in Galiläa, hat da geheilt und gepredigt und ist jetzt auf dem Weg nach Kapernaum. Und das war ein langer Weg. Und auf dem Weg dahin kriegten die Jünger Streit. Es ging um die Frage, wer denn wohl der Größte unter ihnen ist. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Die Jünger haben sich so gestritten und dann kam der Johannes und hat gesagt, ja, hör mal Leute, wer am Berg der Verklärung Jesu dabei gewesen ist, das ist ja wohl der Größte. Das ist doch wohl klar. Und dann kommt Petrus und sagt, Moment, Freunde, ich bin der Erste, den Jesus berufen hat. Und ich bin der, bei dem Jesus gesagt hat, hör mal, auf dich will ich meine Gemeinde gründen. Du bist der Fels, der Größte bin ja wohl ich. Und dann kam Judas. Und Judas hat gesagt, Leute, wir brauchen gar nicht streiten. Ihr wisst doch, wer die Kohle verwaltet, der ist der Größte. Und er war der Finanzchef unter den Jüngern. Und so wird das weitergegangen sein. Ich glaube, zu einer Klärung sind die damals nicht gekommen. Und ich kenne genau dieses noch von früher, als ich noch angestellt gearbeitet habe. Als ich da in den Konzern war und wenn dann irgendwie eine Führungsposition frei wurde, dann gab es dann immer so viel Getuschel unter den Mitarbeitern. Wer kriegt denn wohl die Position? Und dann gab es dann immer die Leute, die sagten, ach hör mal, ich habe doch die meiste Ahnung von dem Job, ich habe doch eigentlich die Arbeit mitgemacht. Eigentlich bin ich das. Und ein anderer sagt, hör mal, ich arbeite jeden Tag am längsten. Mein Sakko hängt immer am längsten über dem Stuhl. Eigentlich bin ich das doch. Ich muss Nachfolger werden. Oder ein anderer sagt, ich mache immer seine Präsentation. Ohne mich wäre da gar nichts gewesen. Der Nachfolger muss ja wohl ich werden. Und der andere sagt, ich war kürzlich mit dem Chef essen oder golfen. Das wird ja wohl ich werden. Und der andere sagt, hör mal, ich habe aber die ganzen Projekte gut abgeschlossen. Eigentlich bin ich am besten qualifiziert. Und eigentlich wird meistens der befördert, den keiner am Schirm hat. So ist es. Aber wir wollen immer die Besten und immer die Größten sein. So sind wir Menschen. Wir neigen dazu, uns auch gewaltig zu überschätzen. Und wir nehmen uns immer so furchtbar wichtig und wollen auch immer so wichtig sein. Und ganz egal, in welchem Bereich des Lebens, ob in der Politik oder in der Kirche oder in der Gesellschaft, wir wollen immer total wichtig sein. Wichtig kommt von Wicht, nur mal so etymologisch. Wir sagen immer, die anderen können nichts, ich kann alles. Schon mal aufgefallen? Ich meine, ich mache mal so ein Beispiel. Ich nehme mal Autofahren. Also ich bin jetzt ein echt guter Fahrer. Ich bin echt ein guter Autofahrer. Tanja wird das nicht bestätigen, aber ich bin echt super Autofahrer. Und mir ist schon mal öfter so aufgefallen, ich meine, ich fahre ja gut, aber die anderen, ich weiß gar nicht, wie die überhaupt einen Führerschein machen konnten. Wenn ich so gemächlich durch die Straßen fahre, wenn ich gemütlich auf der Autobahn fahre und einfach nur von A nach B komme, dann gibt es immer irgendwelche Spinner, die hinter mir drängeln. Die schubsen mich von der Bahn und müssen unbedingt schnell überholen. Das ist furchtbar, kennt ihr das? Aber wenn ich es mal eilig habe, nur Schleicher, dann habe ich gar keine andere Chance als Lichthupe und die anderen können überhaupt nicht Auto fahren. Das ist echt schlimm. Und die Jünger streiten sich genau darüber, über die Frage, wer ist denn eigentlich der Beste? Wer ist denn der Größte? Und Jesus kriegt das mit, was sie besprochen haben. Jesus hat da ziemlich genau im Schirm. Und dann steht hier, Jesus fragt, was habt ihr denn so besprochen, als ihr unterwegs wart? Und dann steht hier in 34, sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Bei Matthäus steht es ein bisschen anders, bei Markus und bei Lukas steht, sie haben geschwiegen. Und ich glaube, das passt. Denen war das peinlich. Denn eigentlich wussten die genau, dass diese Frage totaler Quatsch ist. Aber Jesus hat das mitbekommen. Jesus hat es mitgekriegt und fragt sie danach. Hier steht nicht, wie er es mitgekriegt hat. Vielleicht einfach, weil es Jesus ist, weil er es wusste. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Die Jünger werden sich darüber unterhalten und gestritten haben, aber nicht lautstark. Nur so leise, so unter sich. Nur so heimlich. Und ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich, jeder von euch kennt so einen Typen. Wenn die flüstern, dann muss das jeder hören. Die sind so laut, die sind lauter, als wenn sie normal reden. Jeder kennt das doch, man sitzt mit irgendjemandem im Café und dann fängt er an zu flüstern. Boah, hör mal, hast du den gesehen, ist der dick geworden. Oder hör mal, da ist er, weißt du, was ich über den gehört habe? Und wenn man dann so sagt, Mensch, sei leise, der hört dich. Ach, mich hört keiner, ich bin leise. Ich flüster doch. Jeder kennt so einen, oder? Und ich glaube, bei den Jüngern war das auch so. Die haben miteinander geflüstert, getuschelt, sich gestritten, aber Jesus hat es mitgekriegt. Und bei Matthäus 18 heißt es dann weiter, und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was macht denn eigentlich ein Kind aus im Vergleich zu uns Erwachsenen? Was kann Jesus meinen? Welche Eigenschaften haben kleine Kinder, die wir Erwachsene nicht mehr haben? Sicherlich haben Kinder noch kein Konkurrenzdenken, wollen nicht unbedingt wichtig sein, wollen nicht der Größte sein. Das spielt für die keine Rolle. Aber was macht kleine Kinder eigentlich aus? Was sind die Eigenschaften, die kleine Kinder noch haben und wir nicht mehr? Ich möchte nur mal so ein paar davon nennen. Kinder wissen ganz genau, wer die Eltern sind. Die ersten Worte, die ein Kind sagen kann, sind in der Regel Mama und Papa. War das bei Theo so, spricht er schon? Mama und Papa, die ersten Worte. Bei uns war es Papa, obwohl ich selten da war, aber Papa und Mama bei uns. Kinder definieren sich über ihre Eltern. Kinder definieren sich über die Eltern und nicht über Haben und Sein. Ein Kind lebt im Bewusstsein, das sind meine Eltern. Und wir können auch dieses Bewusstsein haben. Wir sind Kinder Gottes. Kannst du das für dich sagen? Ich bin Kind Gottes? Gott ist Vater, unser Vater. Wir haben das gerade mehrfach gesungen. Gott ist unser Vater. So nah kommt er uns. Und Christus ist ans Kreuz dafür gegangen, dass Gott uns so nah kommt. Im Judentum war Gott heilig, unerreichbar. So heilig, dass man nicht mal seinen Namen aussprechen durfte. Wenn im Alten Testament der Name Gottes steht, dann haben die Juden da immer Adonai gelesen oder Hashem, also Adonai Herr oder einfach der Name. Aber Jesus ist auf die Welt gekommen, damit wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben können. Dass wir wirklich spüren und erfahren können, Gott ist unser Vater. Und dass wir Vater zu ihm sagen dürfen, aber lieber Papa, wie es eigentlich heißt. Natürlich ist Gott heilig, aber wenn wir unseren Weg mit Jesus gehen, dann kommt Gott uns ganz nah. Und wir können wie ein kleines Kind in die Arme unseres Vaters laufen und ganz genau wissen, er ist für mich da. Ein zweites: Kinder haben ein blindes Vertrauen zu ihren Eltern. Auch du kannst Gott ganz und voll und ganz vertrauen. Wie ein kleines Kind sein ändern und wir Eltern, und wir dürfen vertrauen. Wir können vertrauen. Ich habe vor ein paar Wochen mal eine Überschrift gelesen im Internet. Ich habe es dann leider nicht weiter verfolgt. Jetzt finde ich es nicht mehr. Das war bei IDEA oder Christmon oder sowas. Und die Überschrift war so wie: Wie wissenschaftlich muss unser Glaube sein? Oder wie theologisch muss unser Glaube sein? Wir haben in der Theologie und im Studium, macht man das über viele Jahre, verschiedenste Möglichkeiten, die Bibel komplett auseinanderzunehmen. Jedes einzelne Wort zu begutachten und zu sagen, na, in was weiß ich für einem Buch, in Kapitel 4, in Vers 3b, Alpha, das zweite Wort, ist möglicherweise eine nachträgliche Einfügung oder auch nicht. Aber wir haben die systematische Theologie, wir haben die historisch-kritische Theologie. Und wir versuchen immer mit wissenschaftlichen Theorien und Konstrukten Sachen zu erklären, die man damit einfach nicht erklären kann. Ein Kind macht das nicht. Wenn die Eltern was sagen, dann ist es so. Wenn die Eltern was sagen, dann glaubt ein Kind das. Und auch wir sollen Vertrauen haben. Vertrauen zu Gott. Vertrauen zu dem, was er uns sagt. Wie ein Kind seinen Eltern vertraut. Und noch ein Punkt, Kinder sind sorglos. Kinder wissen, wenn die Eltern da sind, dann kann nichts passieren. Dann ist alles gut. Kinder machen sich keine Sorgen, das machen wir als Erwachsene. Und Sorgen kommen nicht von Gott. Jedes Land, jedes Volk hat ja so bestimmte Tugenden, sagen wir mal. Bestimmte Dinge, die es auszeichnet. Jede Nation hat Tugenden. Bei Deutschland ist es sowas wie Pflichtbewusstsein. Zuverlässigkeit, Sparsamkeit. Tanja weiß, wovon ich rede, meine Vorfahren kommen aus Schwaben. Gründlichkeit, aber sicher nicht Sorglosigkeit. Das ist bei uns genetisch nicht verankert. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt mit dem höchsten Lebensstandard, aber wir jammern und wir motzen. Und wenn mal einer sagt, ey, Mann, was willst du eigentlich, dir geht's doch gut, dann ist dann oft die Antwort, ja, heute, aber morgen. Man weiß ja nicht. Sorglosigkeit zeichnet Kinder aus. Und wir haben immer einen Blick fürs Negative. Eine echt stark ausgeprägte Defizitorientierung. Wir sehen immer Schlechte. Das Gute, das nehmen wir so hin. Aber positives Denken ist keine angeborene Stärke bei uns. Und mir kommt es oft so vor, wenn dann einer kommt und sagt, Leute, hier, ich habe Donuts mitgebracht, gibt es immer einen, der sagt, toll, ist ja ein Loch drin. Positives Denken ist bei uns nicht verankert. Wir sind selten mit dem zufrieden, was wir haben. Wir wollen immer das, was wir nicht haben. Das war schon im Paradies so. Tausende von Bäumen mit Früchten, aber es musste unbedingt der eine sein, an den man nicht dran sollte. Und wir vergleichen uns mit anderen, wenn die vielleicht mehr haben oder besser sind oder größer, ein schöneres Haus, ein besseres Auto. The grass is always greener on the other side of the fence. Das Gras auf der anderen Seite vom Zaun ist immer grüner. Wir sind selten zufrieden mit dem, was wir haben, machen uns ständig Sorgen. Kinder nicht. Kinder sind sorglos und vertrauen auf ihre Eltern. Und so sollen wir auch Gott vertrauen. Bei Petrus steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir können mit allen unseren Sorgen und Nöten zu Gott kommen. Wenn ein Kind Hunger hat, dann schreit's. Und wenn die Eltern kommen, und er weiß genau, wenn ich schreie, dann kommen die Eltern und ich kriege was zu essen. Wenn du Sorgen hast, dann gib sie im Gebet an Gott ab. Und vertrau darauf, dass er sich kümmert. Und wenn du zu Gott betest, dann vertrau darauf, dass er sich kümmert. Es gibt so einen alten Spruch: Wenn du in der Dürre lebst und um Regen betest, vergiss den Schirm nicht. Ein Kind weiß, es kann seinen Eltern immer vertrauen. Wenn man ein Kind hoch in die Luft schmeißt, also wenn die Decken nicht zu niedrig sind, wenn man ein Kind hoch in die Luft schmeißt, dann weiß ein Kind genau, ich werde aufgefangen. Und das kreischt höchstens vor Freude und will noch höher geworfen werden. Und dem Kind kommt gar nicht in den Sinn, dass es vielleicht fallen könnte. Ein Kind weiß, mein Vater fängt mich auf, da bin ich sicher. Ein Kind weiß, die Eltern geben Halt. Ein Kind weiß, was meine Eltern sagen, das stimmt. Und ein Kind weiß, wenn ich meine Eltern bitte, dann kriege ich. Ich wünsche dir diese Erfahrung, ganz egal, worum es geht. Egal, was dir vielleicht auch den Boden unter den Füßen wegzieht. Du kannst nie tiefer fallen als in die offenen Arme unseres Vaters. Er ist dein Halt, dein Licht und dein Heil. Dein Eckstein, der feste Grund. Ein sicherer Halt in Sturm und Wind. Vertrau ihm, vertraue seinem Wort wie ein Kind und wirf alle deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.